Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss und Dr. Burak Yildirim.
Wir sind zurück. Es ist ein Freitag und es ist ein Freitag, der deshalb krass ist, weil 104 Spiele vorbei sind. Hallo, lieber Burak.
Ja, und du hast alle Augenringe gesehen. So wie ich dich kenne, du hast alle gesehen.
Ich habe, genau, wie viele WM-Spiele kann Mike, Chuck auf einmal sehen?
Gleis, Norris.
Alle.
Alle, selbstverständlich.
Hast du denn alle gesehen? Auch?
Nein. Nicht. Nein, ich habe nicht alle gesehen, weil das eine oder andere war dann einfach auch zu spät. Und ich muss einfach sagen, ich schlafe ja auch gern. Deshalb habe ich nicht alle gesehen. Und aber ich habe, was ich nicht gedacht hätte, ich habe echt für meine Verhältnisse relativ viele gesehen, weil ich einfach die letzten Jahre, kann man fast sagen, ich will jetzt nicht sagen, auf Fußball verzichtet habe. Ist ja Quatsch, ich bin ja, wie du weißt, und ich glaube, auch der ein oder andere Zuhörer, ich bin ja ein Kind des Fußballs, auf Asche geboren.
Auf Asche geboren, ja.
Deshalb guckt man immer irgendwo Fußball, aber so wirklich am Stück, stringent, so viele Spiele hätte ich nicht gedacht, habe ich auch häufig wegen meiner Kinder mitgeguckt, weil die haben wirklich eine ganz tolle Begeisterung für diese Weltmeisterschaft entwickelt. Und speziell auch die Mädels, was jetzt nicht grundsätzlich bedeutet, dass sich Mädels nicht für Fußball interessieren. Ich glaube, das kann jeder für sich einschätzen, dass es genug Mädels und Frauen gibt, die Fußball spielen. Aber für meine Mädels ist das schon was Besonderes, weil das sind wirklich gebürtige Tänzerinnen und die haben einfach mit Fußball echt wenig am Hut. Also auch damals, wenn die im Stadion waren, dann haben die mal so einen Blick ins Stadion geworfen. Ansonsten waren die im Kinderbereich und haben da was gegessen und was gespielt, während der Vater da unten auf der Bank gesessen hat. Also deshalb fand ich das schon enorm, wie sich auch unsere Töchter für diese WM auf einmal interessiert haben. Und so haben wir auch im Familienkreis sehr, sehr viele Spiele geguckt.
Ja, ich kann das nachfüllen. Ich habe auch überproportional viel geguckt, aber es war ja auch überproportional viel. Es war die WM mit 104 Spielen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, dass das funktioniert, aber es hat irgendwie funktioniert. Und ja, also hat mich auf jeden Fall, es ist eine WM, die mich nachhaltig beeindruckt hat, so viel kann ich sagen. Aber bevor wir einsteigen, wir bleiben auch doch thematisch ein bisschen bei der WM.
Ja.
Nämlich Jude Bellingham wird uns beschäftigen. Lange in Deutschland gespielt, im BVB. Jetzt spielt er in der Premier League. Stimmt das? Spielt er in der Premier League?
Nein, er spielt bei
Real Madrid, genau. Spielt aber, und deshalb komme ich drauf, natürlich für die englische Nationalmannschaft. Und da ist das Thema Mental Health ein großes für Jude Bellingham. Und das würden wir uns gerne nochmal ein bisschen angucken. Das ist ein Thema, das du ausgegraben hast und ich bin sehr gespannt. Vielleicht hast du ihn sogar in deiner Karriere schon das ein oder andere Mal getroffen. Wer weiß.
Ja, das habe ich, das kann ich jetzt schon sagen.
Ja.
und zwar auch sehr hautnah in der Praxis.
Siehst du? Ja. Dann bin ich gleich mal gespannt und ich glaube auch, das war jetzt ein ganz guter Spoiler. Lassen wir die Leute noch ein bisschen allein mit dem Spoiler und fragen Dr. Burak Yildirim nach dem Mental Health Moment der Woche.
Ja, da haben wir vorhin noch mit der Family wir zeichnen ja jetzt abends auf, Abendessen noch drüber gesprochen. Und ich fand gerade deine Formulierung, die WM hat mich nachhaltig beeindruckt, auch wieder total spannend, weil wir reden ja über viele Dinge, auch im Vorfeld, aber über die WM haben wir natürlich kurz gesprochen, aber nicht über den Mental Health Moment der Woche, weil den erfahren wir ja dann meistens auch wirklich so wie alle Zuhörer jetzt in dem Moment voneinander. Und ich muss eben auch sagen, und ich bin mal gespannt, inwiefern sie dich beeindruckt hat, aber mich hat sie speziell aus dieser Kombination, also mentale Stärke zum Teil und sportliche Leistung, muss ich sagen, in dieser Kombination war das eine für mich persönlich als, ich nenne es mal bewusst als Zuschauer, eine unfassbar beeindruckende Weltmeisterschaft. Und weil es gehen ja so viele Dinge verloren, die zum Beispiel für Kinder eben, ne, die sind ja unbefangen, die gehen da rein, die sagen, das ist ein Fußballspiel. Wir gehen da rein und sagen, 1990 hat es noch die Rückpassregel gegeben bei der WM. Und so weiter und so fort. Was sind Trinkpausen? Wieso dauert eine Halbzeitshow auf einmal 25 Minuten? Wieso ist die Nachspielzeit fast 10 Minuten teilweise, zwischen 6 und 10 Minuten? Also wir machen uns so viel Gedanken um dieses Drumherum, so viel Werbung, so viel Sponsoring, so viele Prominente auf der Tribüne, so viele Staatsoberhäupter. Das ist doch alles fake. Die FIFA ist fake. Der Trump sagt, der Spieler muss spielen. Nimm die rote Karte zurück. Die FIFA nimmt die rote Karte zurück. Wir machen uns so viele Gedanken. Die Argentinier betrügen angeblich seit Jahrzehnten. Und. Während die Kinder und Jugendlichen sich das meistens, wenn sie nicht zu viel Social Media konsumieren, einfach als Fußball anschauen. So. Und ich habe jetzt Folgendes einfach gemacht. Ich habe mir mal überlegt, was ist eigentlich bei dieser WM passiert? Und wenn man sich das mal, diese ganzen unnötigen Dinge drumherum, dass der Trump da noch ein bisschen länger stehen bleibt und sogar als die Spanier den Pokal hochheben, sogar die Faust nach oben reckt, als hätte er die WM, also unglaublich. Das alles mal weg. Dann bleibt etwas übrig, was eigentlich unfassbar ist, nämlich die sportliche Leistung der Athleten.
Ja.
Und wenn man bedenkt, wie viele Spiele die gespielt haben, in 3 verschiedenen Ländern, teilweise in Stadien, die auf 20 Grad runtergekühlt wurden, dann wieder in einem Stadion, so wie in New York, New Jersey, wo du nicht einen Schatten hast, wo du gebraten wirst in der Mittagssonne von New York. Und wie diese Spieler damit umgegangen sind, iranische Mannschaft, die erst am Spieltag einreisen durfte in die Vereinigten Staaten. Eine spanische Mannschaft, die jeden geschlagen hat, außer die Kap Verde. Erstes Spiel 0-0 gegen Kap Verde. Ist schon längst wieder vergessen. Und danach hauen die alles in Kleinholz. Die Argentinier, wo ein 39-Jähriger 8 Tore und 4 Vorlagen serviert. Also das muss man, und nicht jetzt nur gegen Fußvolk oder gegen Curaçao mit Verlaub, ja? Das muss man sich alles mal vorstellen, und dann gewinnt eine spanische Mannschaft in einer Souveränität, in einer Klasse und, auch das ist total untergegangen, in einer Besetzung, wie es sie weltweit so gut wie bei keiner Nation gibt. Alleine, wenn man sich mal Folgendes vorstellt, der FC Barcelona hatte aus der eigenen Jugendakademie 8 Spieler bei der Welt, bei diesem Finale auf dem Platz. 8. Davon 7 bei der spanischen Nationalmannschaft, alle aus der eigenen Akademie. Und einen, der für Argentinien gespielt hat, nämlich Lionel Messi. Wenn du das versuchst, auf jede andere Mannschaft zu übertragen, nimm den deutschen Meister, also nicht nur den spanischen Meister mit dem FC Barcelona, der 7 Spieler aus der eigenen Akademie stellt. Und dann nimmst du den deutschen Meister, FC Bayern München. Wie viel hat der gestellt aus der eigenen Akademie? Einen, Pavlovic. Jetzt mal unabhängig, wer wann wo ausgeschieden ist. Einfach nur mal das Thema, wie ist diese Mannschaft besetzt? Dann spielen in dieser Mannschaft aus einer Region in Spanien, nämlich dem Baskenland, was dafür bekannt ist, dass es in der Regel so aufgestellt ist. Also es gibt 3 Millionen ungefähr Basken in und um Spanien herum. 3 Millionen. So, diese 3 Millionen werden zum Beispiel bei Athletic Bilbao gibt es eine Regel, da dürfen nur baskischstämmige Spieler spielen. Also das heißt, die im Baskenland geboren wurden. Aus diesem kleinen Kreis rekrutieren die ihre Spieler. Das heißt, wenn man jetzt nur die baskischen Spieler nimmt, haben gestern beim Finale, wir zeichnen einen Tag später auf, vielleicht als kleiner Spoiler in dem Fall, haben 5 Basken gespielt. Bei dieser Nationalmannschaft. Aus dem kleinen Teil des Landes, 5 Stück.
Mhm.
3 Millionen Einwohner haben Hamburg und Köln zusammen. Wie viele Nationalspieler gebürtig aus Hamburg oder Köln oder dort ausgebildet waren bei der deutschen Nationalmannschaft?
Ja, keiner.
Einer.
Einer? Wer?
Jonathan Tah.
Wo ist der ausgebildet? Beim HSV?
Ja, klar. Ist in Hamburg geboren.
Ist beim HSV ausgebildet? Ah, okay.
Ist beim HSV ausgebildet.
Ja, ja.
So, einer.
Okay.
So, und wir haben uns ja viel über unsere deutsche Nationalmannschaft, muss man ja leider sagen, ausgekotzt. Die Medien, die Fans und so weiter und so fort. Aber wenn du bedenkst, die letzten 16, von mir aus auch die letzten 20 Jahre, wie viele Turniere die Spanier gewonnen haben. Die sind Europameister geworden 2008, Weltmeister 2010, Europameister 2012. Europameister 2024, Weltmeister 2026. Wenn man die Mannschaft gesehen hat, die auf dem Platz stand, und ich würde jemanden fragen, wer wird in 2 Jahren Europameister? Würden von 100 Leuten 99 sagen Spanien. Das heißt, die gehen jetzt schon in das Turnier in 2 Klar. Jahren als Favorit.
Mhm.
Und wenn man bedenkt, was die für eine Ausbildung haben mit 49 Millionen Einwohnern. Wir haben in Deutschland 70% mehr Einwohner bei 83 Millionen. Und die Spanier schaffen es, aus ihren Möglichkeiten so eine Qualität rauszuholen. Das ist für mich unglaublich. Und es ist nirgends aufgeführt. Es ist einfach, ja, die Spanier halt. Aber das musst du, ich meine nochmal, die Spanier wohnen relativ dicht bei uns dran. Also es ist ja für uns eigentlich ideal, um diese Themen, die die dort haben, aufzusaugen. So, weil man bedenken muss, in Deutschland sind zwischen 2,2 und 2,3 Millionen Jugendliche im organisierten Fußball. In Spanien 1,1 bis 1,2 Millionen. Das heißt, da spielen die Hälfte weniger Fußball. Und dann schaffen die es, so eine Mannschaft auf den Platz zu bringen. Und wenn du ein paar Jahre zurückgehst, haben die das schon einmal geschafft. Und das ist unglaublich. Und deshalb muss ich sagen, war das für mich von der Leistung, die dort gebracht wurde, in allem durch, auch wenn du dir die afrikanischen Mannschaften vorstellst, was die Afrikaner da gespielt haben, nach so langer Zeit. Also es ist absolut herausragend gewesen. Das war so ein augenöffnendes Turnier. Ich rede jetzt von sportlichen Dingen, ne? Nicht von irgendwelchen Verwirrungen, sondern nur rein sportlich. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Zutiefst.
Ja, kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Irgendwie. Also wirklich. Danke für die Analyse. Ich hatte das so überhaupt nicht auf dem Zettel. Das war gar nicht. Ich würde aber vermuten, einige hatten das nicht auf dem Zettel. Insofern gut, dass du uns da nochmal in die Daten, Zahlen und Fakten reingeholt hast.
Da bist du ja normal für verantwortlich.
Ja, normalerweise ist das mein Turf, aber gut, immerhin.
Aber in dem Fall habe ich mir gedacht, das ist eigentlich verrückt. Das ist echt verrückt.
Haust du mal einen raus, ja. Ja, ja.
Ja. Ich war ja,
bei mir,
muss ich dazu sagen, ja? Ganz kurz noch. Ich habe natürlich vor dem Spiel, ich habe ja Messi jetzt im Grunde die ganze Zeit, die er Fußball spielt, vor allen Dingen auf dem Niveau, durfte ich ja bei vollem Bewusstsein begleiten. Wir haben in Barcelona gespielt gegen Messi, damals mit Bayer Leverkusen 7-1 verloren. Trotzdem war es ein Genuss. Wir haben zu Hause gegen Barcelona gespielt mit Messi 1-1 und es war ein absoluter Genuss. Und wenn man den vor Augen hat und wenn man den 2-3 Mal gesehen hat und vor allen Dingen sieht, mit welcher Leidenschaft der noch Fußball spielt. Natürlich haben die Spanier es wunderbar geschafft, ihn kalt zu stellen. Das ist natürlich auch eine Qualität. Aber wenn man bedenkt, wie er die Engländer im Grunde alleine zerlegt hat, und das ist jetzt auch, ist auch keine Laufkundschaft, ne? Also wenn man bedenkt, was da bei England im Kader aufläuft, das ist auch schon à la Bonheur. Und deshalb war ich natürlich in dem Moment, wo du weißt, der Messi tanzt seinen letzten Tango, war ich natürlich schon emotional so, dass ich gesagt habe, das wäre ja eigentlich ein Traum, letztes Länderspiel, dann wird der Weltmeister der Kerl. Habe ich ein bisschen Prügel für bekommen, also die ganze Familie war für Spanien. Ich habe gesagt, nur mal fußballerisch gibt's keine bessere Mannschaft als die Spanier. Das ist nur mal, die haben es ja auch bewiesen. Aber es gibt halt auch immer ein bisschen Romantik, ne?
Und, ja, klar, klar.
Und deshalb ist es nun mal so, dass dass das natürlich irgendwo verrückt gewesen wäre, wenn Messi das in irgendeiner Form geschafft hätte, aber keine Chance. Also das war so beeindruckend, was die Spanier dahin gezaubert haben. Mit was für einer Präzision, mit was für einer Ruhe, mit was für einer Abgeklärtheit. Absolut großartig. Aber wir wollen ja keine Fußballfolge machen.
Ja, deshalb halte ich mich jetzt auch kurz. aber mein Mental Health Moment hat auch wirklich auch mit Fußball zu tun. Allerdings kann ich das deutlich kürzer erzählen. Deshalb, weil es ist ein Satz, der gesagt wurde. Und zwar, also ich bin in vielen Bereichen wirklich bei dir. Ich habe nur so ein bisschen bei dem Endspiel jetzt wirklich vermisst. Das war mir irgendwie zu langweilig alles und dass die Argentiner nichts mehr zu bieten hatten, weil einfach auch alle komplett, weiß ich nicht, auf dem Zahnfleisch gingen, dann irgendwie mit wirklich teilweise üblen Fouls das Spiel der Spanier zu zerstören. Mhm. Als Taktik, das war schon irgendwie so ein bisschen finster und
total
ein Finale auch nicht unbedingt würdig. Aber ich habe so das eine oder andere Spiel auch beim Sportmachen geguckt und ganz zum Schluss habe ich mir habe beim Sport die Dokumentation angeguckt, Ein Sommer in Italien. Und wer diese Doku nicht gesehen hatte, muss sie sich angucken, weil es geht natürlich da um die Mannschaft um 1990, die Weltmeistermannschaft. Und da sind mir so ein paar Dinge überhaupt nicht mehr in Erinnerung gewesen. Also Menschen, die da mitgespielt haben, die aber nicht ein einziges Spiel gespielt haben, wie Paul Steiner zum Beispiel.
Damals erst FC Köln, ne?
Damals erst der FC Köln.
Gespielt, ne? Ja.
Dann, dass Bodo Ilknai im Tor stand, das war mir ehrlich gesagt auch ein bisschen abgegangen. Und dass er bekannt dafür war, dass er überhaupt gar kein Elfmeterkiller war. Also wirklich gar nicht. Und also es gibt viele Anekdoten innerhalb dieser Doku, die Gold wert sind und die einfach auch schön sind, weil da waren wir irgendwie kleine Buben, als wir das geguckt haben. Und dann siehst du halt, es sind wirklich alte Herren geworden inzwischen. Klaus Augenthaler ist ja auch mit dem mittlerweile Ende 60.
Ja.
Ich glaube, so mit einer der jüngsten.
Rudi Völler über 60.
Ja, 65 oder so,
ja,
oder 67, ja. Dann hast du irgendwie aber auch nochmal, Bodo Ilknai ist, glaube ich, einer der jüngsten noch in dem ganzen Konstrukt. Das ist schon irgendwie wirklich verrückt auch. Andi Möller auch wirklich alt geworden. Und ja. Aber was schön war, und das war mein Mental Health Moment der Woche, war ein Satz, und den hat Jürgen Klinsmann gesagt. Jürgen Klinsmann sagte in der Doku, wir sind da hingefahren und wir wussten, wir werden der Welt zeigen, und zwar vom ersten Spiel an, dass wir Weltmeister werden wollen. Und mit dieser Energie sind wir in das erste Spiel gegangen. Und mit dieser Energie haben wir schon quasi im Hotel angefangen, miteinander zu sein. Und uns war wichtig, dass unmissverständlich klar, wir waren so eine gute Truppe. Und da sagt ich und Lothar Matthäus zum Beispiel, wir werden nie Freunde werden. Aber immer dann, wenn wir miteinander gespielt haben, ob bei Inter Mailand oder eben in der Nationalmannschaft, es hat kein Blatt zwischen uns gepasst. Und das siehst du auch. Und Lothar Matthäus bestätigt das dann auch als Gegenschnitt. Und aber trotzdem, wie geil ist das bitte, diese Aussage? Wir sind da hingefahren und wir wussten, wir werden der Welt vom ersten Spiel an zeigen, wir werden Weltmeister. Und wir sind da. Und es wird ganz unangenehm, gegen uns zu spielen. Ihr werdet es nicht schaffen, uns zu besiegen. Und ehrlich, genau das ist das, was ich und wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Menschen da draußen vermisst haben, dass die aktuelle Fußballnationalmannschaft genau mit diesem Spirit da reingeht. Und dann verstehst du auch, je länger diese die Dokumentation läuft, warum? Da gab es keine Handys, es gab keine Playstations, die lagen zusammen auf den Zimmern. Da gab es ein Telefon, das stand in der Mitte zwischen den Betten. Da hat der DFB einen Pool ins Hotel bauen lassen, damit die da irgendwie was hatten. Das war der größte Luxus ever. Heute ist das ja Standard, dass wahrscheinlich jeder Spieler einen Pool hat. Aber, also weißt du, all das, was du ja noch viel mehr kennst jetzt auch von modernen Fußballern, da ist es ja wichtig, dass eher die Augenbrauen gezupft sind, dass die Louis Vuitton-Tasche die neueste ist und dass letztendlich auch das Parfum richtig passt zum Outfit. Mal abgesehen von Uhren, Autos und so weiter, da darf ja kein Auto unter 200.000 Euro kosten, sonst bist du ja gar nicht abgesagt. Also da merkst du aber, dass diese Bodenhaftung, die diese Jungs damals hatten, weil viele Dinge einfach überhaupt nicht verfügbar waren, dazu geführt hat, dass sie sich konzentriert haben auf das Wesentliche, nämlich darauf zu spielen und diese Energie zu transferieren und auch ins Publikum hinein. Und das war auch die erste WM, wo auch die neuen Bundesländer mit dabei waren, beziehungsweise Menschen, die aus dem Osten kamen, dann auch teilweise dieses leisten konnten, dann auch tatsächlich nach Italien geflogen und gefahren sind, wie auch immer. Und die Unterstützung der Nationalmannschaft eine ganz andere war. Das hat alles mit Energie zu tun. Und das fand ich so interessant und das fand ich so gut. Und deshalb war es auch mein Mental Health Moment der Woche, weil es einfach eine saugute Energie hatte. Alles, was da erzählt wurde. Es war nicht unbedingt so rückwärts gewandt. Es gibt ja so Dokus, die mehr oder weniger sagen, ja, früher war alles besser und da gab es alle, keine Ahnung, war es natürlich nicht. Aber der Geist war ein anderer. Und die Konzentration und die mentale Konzentration auf das Wesentliche war eben eine andere und hat zum Erfolg geführt. Ich habe manchmal den Eindruck, wir sind zu satt. Wir wissen schon gar nicht mehr, wohin mit unserem Konsum, also Konsum meint auch Zeitkonsum zum Beispiel. Das könnte man vielleicht doch nochmal überdenken. Heißt natürlich jetzt nicht, dass es möglich ist, Fußballnationalmannspielern das Handy zu verbieten und die Playstation zu verbieten und keine Ahnung. Aber frag mal 10 Fußballspieler, was ist dein liebstes Hobby? Und dann sagen dir 9 davon Playstation spielen. Also, es ist schon eine andere Zeit und ich wage mal zu behaupten, die Ablenkung ist auf jeden Fall deutlich größer und die Ablenkungsmöglichkeiten sind deutlich gewachsen im Vergleich zu damals. Und darüber nochmal nachzudenken, sich ein bisschen zu reduzieren und auf das Wesentliche zu konzentrieren, finde ich keine schlechte Idee.
Nee, im Gegenteil. Ich muss mir die Doku übrigens angucken, auf jeden Fall, weil das, also meine erste WM, die ich ja so einigermaßen bei Verstand geschaut habe, war 86 Mexiko. Aber noch viel mehr war natürlich die WM 1990. Ja. Also da allein das Auftaktspiel damals 4-1, wo Matthäus ja im Grunde sofort dem Turnier seinen Stempel aufgedrückt hat. Und wo man eben diese Klinsmannsche Einstellung mehr oder weniger dann sofort gesehen hat. Nee, ich glaube, ich weiß es, dass mein Thema ist immer, also wenn ich mir die auch im Fußball im Speziellen, aber es gibt auch viele, die wirklich Einzelsport machen, Tennis, Leichtathletik, Schwimmen und so weiter, die wirklich schon mal was gewonnen haben, die sind interessanterweise nie satt, weil es du kriegst gar keinen Sättigungsgrad, weil es keinen Ersatz für Gewinnen gibt. Also ne, Zweiter, du kannst mal Zweiter werden, Dritter werden, gar keine Frage. Ich meine, man hat es ja gesehen, es gab ja, glaube ich, kaum einen faireren Verlierer im Halbfinale als Frankreich. Und ich meine, die haben eine Mordstruppe, die haben ein Mordsturnier gespielt. Die waren aber einfach gegen Spanien chancenlos. Chancenlos. Und dann haben sie sich da mehr oder weniger, wie als würde man sich im Hinterhof treffen, gegen die Engländer ein Spiel um Platz 3 abgefeuert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Die haben Gegentore kassiert, da hat der Mbappé gelächelt. Aber für ihn ging es um was. Für ihn ging es immer noch um die Torjägerkanone. Und die er auch geholt hat, mit 2 Toren dann in der zweiten Hälfte. Und wenn du gewinnst, wenn du gewinnen kannst und du weißt, dass du in der Lage dazu bist, dann ist es so, dass du eigentlich nicht satt sein kannst. Und das haben auch die Spanier wiederum bewiesen. Ich finde viel wichtiger und viel problematischer für viele Bereiche in Deutschland, das gilt für den Sport, das gilt aber auch für die Wirtschaft, das gilt auch für die Politik, für die Schule, dass wir nicht gewinnen wollen. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Also ne, beim Fußball, zum Beispiel Argentinien im Finale gegen Spanien. Argentinien wollte kein Tor kassieren. Argentinien wollte aber nicht unbedingt ein Tor schießen. Und das ist ein Unterschied. Die Spanier wollten das Spiel gewinnen, indem sie Tore schießen. Deshalb wollten sie auch nicht ins Elfmeterschießen. Also haben sie es noch in der Verlängerung geregelt. Aber wir wollen, nochmal, ich betone das, in vielen Bereichen, wir wollen nicht gewinnen. Und das ist komisch. Das ist etwas ganz Komisches. Weil gerade beim Sport, wenn ich antrete, es geht erstmal nur um ein Spiel. Bei der WM musste man 8 bestreiten, um Weltmeister zu werden. Aber es beginnt mit dem ersten Spiel. Und ich habe vorhin gesagt, die einzige Mannschaft, gegen die Spanien nicht gewonnen hat, ist Kap Verde gewesen. So, das hätte viele Mannschaften runtergezogen, so dass man in der Vorrunde hätte ausscheiden können. Aber nicht die Spanier. Warum? Plan steht. Und wie schön hat es der Trainer formuliert? Übrigens, total sympathisch kam das rüber. Wenn ich das gesagt hätte, was der gesagt hat nach dem Spiel gegen Frankreich, da hätten die gesagt, Doki, du bist aber überheblich. Aber der hat das in einer Selbstverständlichkeit und in einer Ehrlichkeit gesagt, nämlich Frankreich ist eine der besten Mannschaften der Welt und hat heute gegen die beste Mannschaft der Welt verloren. Und er hat einfach nur recht. Er hat einfach nur recht. Ja, aber stell dir das mal vor, wenn wir in ein Turnier gehen würden und würden sagen, ja, alle Leute, wir fahren dahin, um Weltmeister zu werden. Dann würden alle sagen, ey, ja, bleib mal locker, Alter. Nein, bleib mal nicht locker. Genauso musst du dahin fahren.
Ja, genauso musst du dahin fahren.
Ja. So, und wenn du verlierst, ja, dann hast du halt verloren. Aber doch nicht so. Und das ist halt etwas, da müssen wir hinkommen. Wir müssen nochmal in allen Bereichen, Schule, Bildung, Wirtschaft, Politik, Sport, in allen Bereichen müssen wir gewinnen wollen. Und das ist, weil es das Schönste ist, was du erreichen kannst. Du holst alles aus dir raus. Das muss der Anspruch sein. Und diesen Anspruch haben wir verloren. 1000% haben wir diesen Anspruch verloren, weil wir, und das muss ich sagen dürfen, ich war sehr, sehr lange im Jugendbereich als Trainer tätig. Ich war sehr lange mannschaftsärztlich tätig. Wir holen aus unserem Jugendbereich, speziell Fußball, holen wir nicht das Optimale raus. Wir haben so viele Spieler, wir haben so viele Ressourcen. Aber andere Mannschaften machen es vor. Niederlande, Spanien und Portugal. Ne? Ganz kleines Land. Top-Fußballer. Spielen weltweit in den besten Clubs. Und Deutschland mit fast 84 Millionen, wo spielen wir? Da müssen wir hinkommen, vielleicht mit einem neuen Bundestrainer, mal sehen.
Ja, mal sehen, aber wenn es denn Jürgen Klopp werden wird und ich habe zumindest mal klingeln hören, dass das am Freitag auch verkündet wird dann endlich, dann haben wir ja einen Bundestrainer, der sicher fachlich gut ist, der sich auch nochmal fachlich verstärkt, der bringt ja seine beiden Co-Trainer mit, die auch nicht so ganz unerfolgreich waren bisher. Und auch schon mit ihm gearbeitet haben. Also auch Vertraute. Jeder braucht ein Stück weit Vertraute. Aber Jürgen Klopp hat ja vor allen Dingen eins. Er hat Energie. Und er hat eine besondere Art, auch mit Menschen umzugehen. Das sieht man auch. Das ist ein Menschenfänger. Und ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Es gab so viele Ex-Spieler, Stars teilweise, die ihm dann gestalkt haben und auch in die Übertragungen reingeplatzt sind oder aber am Spielfeldrand Hallo gesagt haben, ob das sein Kylian Mbappé war, ob das sein Kone war, ob das, also bei den Franzosen, ob das ein Ibrahimovic war, der ihn kurz auf die Seite genommen hat und so weiter und so fort. Also Jürgen Klopp ist jemand, der einfach so positiv wirkt, dass irgendwie viele mit ihm zu tun haben wollen. Und auch dann, wenn er seinen Job als Experte macht. Es ist aber auch so, dass wenn wir über Motivation sprechen und über sich nochmal mehr reinhängen und die Extrameile gehen und es unbedingt wollen, dann sind das Dinge, mit denen nicht jeder Fußballspieler klarkommt, erstmal grundsätzlich. Und auch mit dem Druck, der damit verbunden ist. Und die Erwartungshaltung, die man so hat. Und zwar nicht nur bei einem Spiel, sondern grundsätzlich. Und wenn man in einer großen Mannschaft spielt, wie Jude Bellingham, oder wenn man dann eine Doppelfunktion hat, sogar hat, also einmal spielst du bei wohl dem besten Verein oder mit besten, schillerndsten Vereinen in Europa. Und zusätzlich hast du eigentlich auch noch nach deiner Verletzung eine tragende Rolle zu spielen in der englischen Nationalmannschaft. Und dann, ja, und dann ist es eben so, dass der Druck wahnsinnig groß ist. Und die Frage ist, wie geht man mit diesem Druck um? Und ich muss die Uhr nochmal so ein bisschen zurückdrehen zum Fall Robert Enke, will da jetzt nicht nochmal in den alten Wunden rühren und alte Kamellen hochholen, aber als das damals passiert ist mit Robert Enke, hat es auch seine Frau gesagt, dass das größte Problem der Druck war. Bin ich genug? Kann ich das? Schaffe ich das weiterhin? Die Anforderungen, die mir an mich gestellt werden. Es ist so, dass natürlich, das war auch immer wieder auch so ein Satz von Theresa Enke, natürlich hat er, Robert Enke auch darüber bewusst, dass er wahnsinnig viel Geld verdient, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht auch darum, dass auch das eventuell wieder ein Stück weit Druck erzeugt. Und es gab in der Vergangenheit immer mal wieder auch Fußballspieler, das war dann nur nicht so oder wurde nicht so publik, dass sie mit ihrer mentalen Gesundheit durch den Job wahnsinnige Probleme hatten. Da gab es einen Sebastian Deisler, da gab es auch mal, wurde mal irgendwas auch von Mario Götze gemauschelt und so weiter und so fort. Aber es war nie so richtig an der Oberfläche. Und nach, und das ist, finde ich, ist ein Riesengeschenk, gibt es immer mehr Fußballspieler, die darüber sprechen. Und das hat Robert Enke nicht getan, sondern er hat seine eigene Konsequenz dann getragen. Und ich weiß auch noch, dass es danach hier hieß, überall, in den Medien, überall im Fußball, wir müssen uns darum kümmern. Wir müssen anfangen, Spieler ernst zu nehmen im Sinne von nicht nur die Füße, sondern auch die Psyche spielt eine elementare Rolle, damit sie ihre Leistungen dauerhaft bringen können. Korrigiere mich gerne, aber so wahnsinnig viel passiert ist für mein Dafürhalten nicht. Das ist dann doch immer sehr klassisch gelöst worden. Da gab es den Mannschaftsarzt. Wenn man Glück hatte, hatte man dich als Mannschaftsarzt, der vielleicht mal auch mal in die Seele reingeguckt hat und gesagt hat, Junge, wie sieht's aus? Das ist eine Verletzung, aber das ist halt auch nur eine Verletzung. Vielleicht gibt es da noch mehr. Also es gibt bestimmt auch noch den einen oder anderen Mannschaftsarzt, der es dann auch mal nach der Psyche erkundigt. Aber an Jude Bellingham war ziemlich alleine mit sich und seiner Psyche. Das hat er zumindest jetzt erzählt. Und du hast ihn erlebt und du hast das Thema ja mit Sicherheit nicht ganz ohne Grund ausgegraben. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast.
Ja, ich habe ihn ja als Spieler erleben dürfen in der einen oder anderen Begegnung mit uns, gegen uns und so weiter. Und ich glaube, was er ja unfassbar ausstrahlt, ist zumindest, wenn man so das von außen beurteilen kann, ist ja eigentlich ein unglaubliches Selbstvertrauen. Ja, der hat ja so ein bisschen, der ist ein bisschen rotzig, der ist ein bisschen eklig auch auf dem Platz, lässt sich kaum was sagen und gerade auch sein Torjubel mit diesen breit ausgestreckten Armen und so weiter, das ist schon immer auch ein bisschen polarisierend, aber du merkst halt, das ist so der Typ Macho, ne? Wenn es den auf dem Platz geben würde, dann wäre Jude Bellingham so Typ Macho. Und genau das war so ein bisschen der Aufhänger, weil ich ja einen Artikel gesehen hatte, den ich dir ja dann auch zugespielt habe, wo er das versucht, oder der Artikel das versucht, in 3, 4, 5 Kernbotschaften eben zusammenzufassen. Und da geht es unter anderem darum, dass sich Jude Bellingham zum Thema Verletzlichkeit oder wie es neudeutsch heißt, Vulnerabilität geäußert hat, um so ein bisschen auch zu zeigen, dass A, ein Profi, auch ein Profi wie er, anfällig ist für äußere Belastungen, also natürlich Druck, Anfeindungen. Also wir haben das Thema Rassismus im Fußball vor nicht allzu langer Zeit auch beleuchtet, leider am Fall Jonathan Tah in dieser Folge. Und da ist natürlich auch ein Jude Bellingham, der ja während der WM auch ein, zwei Situationen hatte, wo er auch gesagt hat, ne, also das war nicht nur unter der Gürtellinie, sondern das war ein rassistischer Vorfall. Und dass er eben das beschrieben hat, dass er eben auch anfällig ist, psychisch eben aus dem Gleichgewicht zu geraten. Und dass jeder Mensch, und in dem Fall auch ein erfolgreicher Profisportler, weil das ist er sicherlich, eben Unterstützung benötigt. Allerdings, und das ist sicherlich etwas, was dann ein Prozess ist, auf den er auch kurz eingeht, dass man natürlich schon versucht, auch lange ein bestimmtes Bild, was man so in den Medien normal von jemandem hat, auch aufrechtzuerhalten. Also das heißt, dass er eben schon so nach Motto, ne, ich bin der Größte, ich bin der Beste, mir kann keiner was beibringen, mir braucht keiner helfen. Und dann irgendwann halt gemerkt hat, ja, ne, dass er auch akzeptieren musste, dass er eben nicht perfekt ist. Ich glaube, das können sehr, sehr viele nachvollziehen. Und das heißt im Fußball natürlich, dass er eben nicht jeden Pass an den Mann bringt, dass er nicht jeden Zweikampf gewinnt, dass er nicht jeden Spieler austribbeln kann und am Ende des Tages eben auch nicht jedes Spiel für seine Mannschaft gewinnen kann und für sich selbst. Und das fand ich einfach dahingehend wichtig, weil er sofort daraus auch seine Vorbildfunktion für dieses Thema herausgearbeitet hat und versucht natürlich, und die Jungs haben ja nun mal eine enorme Reichweite, allen voran über Social Media, eben so zu nutzen, dass man dieses Thema, vielleicht muss man sogar sagen, dieses Stigma, um mentale Probleme im Sport eben zu bekämpfen. Und dass er damit auch versucht, Zeichen zu setzen nach dem Motto, pass auf, wenn ich mir helfen lasse, auf professioneller Ebene. Wir haben das ja auch in einigen Folgen beleuchtet. Mentale Gesundheit ist ja nicht ein starrer Zustand. Also ist nicht so, dass man quasi sagt, also entweder bin ich psychisch gesund oder ich bin psychisch krank. Also dazwischen gibt's natürlich eine Klaviatur. Das ist ein dynamisches Gleichgewicht. Also im Grunde wie ein Spektrum, was sich ja jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde übertrieben formuliert, ja verändert. So. Und um das eben zu erarbeiten, kann man auch rein präventiv im Bereich mentale Gesundheit unterwegs sein. Und deshalb geht's nicht immer nur darum, dass man Hilfe sucht oder sich auch austauscht, sich beliest, Gruppen aufsucht, etc. pp., Mentoren, wenn es einem einfach schlecht geht, weil da ist auch schwierig oder noch schwieriger, sondern eben geht es eben darum, dass man eben professionell mit Leuten zusammenarbeiten kann, um idealerweise gar nicht in diese Situation zu kommen. Weil ich glaube, das unterschätzen wir ein bisschen und ich habe ja das ein oder andere Spiel aus nächster Nähe erleben dürfen, was die Jungs da teilweise von der Tribüne von Gegenspielern zu hören bekommen, das ist echt schwierig. Also da würde es in jedem Schulhof oder in jedem Hinterhof würde es grobe Auseinandersetzungen geben, wenn man so teilweise miteinander reden würde. Und deshalb kann man da auch nicht immer sagen, was ja leider auch immer so nonchalant getan wird, ja, aber dafür kriegen die genug Kohle. Leute, es geht nicht um Kohle. Wenn Messi auf den Platz geht, der spielt nicht wegen Geld. Der hat genug. Ja? Oder wenn da die spanische Nationalmannschaft versucht, alles dafür zu tun, das Spiel zu gewinnen, da denken die nicht an Kohle. Die denken daran, pass auf, das Spiel müssen wir gewinnen. Wir sind gut und so weiter. Also es geht nicht, man kann nicht auch immer mit Geld seelische Wunden als Pflaster bekleben, sondern das ist nicht ganz ohne. Und ich glaube, deshalb ist es ein schönes Thema und natürlich auch eine besondere Persönlichkeit in Form oder in Person von Jude Bellingham, um das Thema eben mal zu beleuchten.
Also ich bin in vielen Teilen bei dir. Es ist schon, finde ich, auch krass, wenn man so sieht, wie schnell das geht, dass Menschen einen Sound kriegen in den sozialen Netzwerken, ganz normal, aber auch im Stadion, das ist gerade eben so ein bisschen angerissen, wo ich mich frage, so, wo kommt das eigentlich her, wo kommt diese Grundaggressivität her? Thomas Tuchel kommt ins Halbfinale mit der englischen Nationalmannschaft und die englische Presse schlachtet ihn nahezu. Ja? Kannst du dir überhaupt nicht ausdenken. Dann auf der anderen Seite gibt es so viele Beispiele dafür, dass das sind junge Kerle, ja. Also das darf man halt einfach auch nicht vergessen. Die sind teilweise 18, 19 und liefern und liefern und liefern und liefern. Und natürlich sind sie überhaupt nicht darauf vorbereitet so richtig. Also wie will man das auch machen? Also wie will man jemanden mit 18 oder 19 darauf auf diese Wucht vorbereiten, die dich eben treffen kann, wenn du in diesen riesen Stadien spielst, wenn du auf so einem Niveau spielst und wo eine Fankultur ja auch ist, die ganz nicht ohne ist. Da ist so ein bisschen der Hase auch im Pfeffer, finde ich. Also es ist ja auch so ein bisschen was dran an diesen Aussagen, wie ja, die werden auch dafür bezahlt und auch fürstlich bezahlt. Ja, das ist so. Es gehört einfach auch ein Stück weit mit dazu zum Berufsrisiko heutzutage. Das ist auch so. Aber was ich eher kritisiere, ist eben die Vorbereitung von Menschen darauf. Ja, also genauso wie ein Politiker. Politiker sind halt ein paar Tage älter, die wissen auch ungefähr, was passieren kann, ob das jetzt ein Anschlag mit Tomaten ist oder ob das ob einfach mal das Privatauto vor der Haustür abgefackelt wird, was auch immer, das sind alles Dinge. Das ist ja auch eine Wucht, mit der man erstmal auch umgehen muss. Und bei Jude Bellingham ist es so, gibt es zwei Zitate, die ich in dem Zusammenhang ganz interessant fand. Es gab Zeiten, in denen ich mich verletzlich gefühlt, an mir selbst gezweifelt habe und jemanden zum Reden gebraucht habe. Stattdessen aber habe ich versucht, dieses machohafte Sportler-Image aufrechtzuerhalten nach dem Motto, ich brauche niemanden. Jeder braucht aber jemanden und man fühlt sich viel besser, wenn man über seine Gefühle und Emotionen spricht, sagt er. Das ist das eine Statement. Das zweite ist, jeder darf seine Meinung zum Sport haben, aber es sollte Grenzen geben für die schrecklichen Dinge, die man sagen kann. Dieser Hass ist für Sportler wirklich hart. Und ich kann mich sehr gut in diejenigen hineinversetzen, die mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen haben. Also das ist genau das, was du gerade eben einfach auch schon gesagt hast. Aber er bringt es hier nochmal eindeutig auf den Punkt. Und was ich besonders interessant finde, ist ein Satz, man fühlt sich viel besser, wenn man über seine Gefühle und Emotionen spricht. Ist es nicht bitter, dass wir jetzt Juli 2026 haben? Und dieser Satz, man fühlt sich viel besser, wenn man über seine Gefühle und Emotionen spricht, ist gefühlt aus dem Jahr 1960 oder keine Ahnung, irgendwie sowas um den Dreh.
WM 1990.
Ja, oder sowas, ja, genau. Also wo man sich dann schon die Frage stellen kann, was ist denn passiert in der Zwischenzeit? Wo sind denn, ich meine, du kennst es ja viel besser. Klär uns doch mal auf, was ist denn passiert? Denn es ist ja de facto etwas passiert. Also Vereine sind ja nicht untätig geworden, sondern nahezu in jedem Fußballverein gibt es ja auch Psychologen. Schon in den Leistungszentren gibt es auch psychologische Betreuung und auch Menschen, die dann auch einen Hut aufhaben insofern. Aber wie kommt es, dass jemand wie Jude Bellingham dann trotzdem das Gefühl hat, dass man sich viel besser fühlt, wenn man seine Gefühle und Emotionen verbalisieren kann? Das ist doch eigentlich nicht neu.
Ja, aber ich glaube, das ist ja der beste Beleg dafür, dass es am Ende des Tages um echte Verbindungen, um echte Menschen, um echte Gespräche geht. Das Thema Psychologin oder psychologische Unterstützung im Verein, ja, ist korrekt, ist auch meines Wissens nach Pflicht mittlerweile. Also es ist nicht so, dass so nice to have, sondern das ist auch Pflichtprogramm, wenn man auch beispielsweise Nachwuchsleistungszentrum nach gewissen Richtlinien betreiben möchte.
Ja.
Aber da brauchen wir, ehrlich gesagt, mögen es mir alle Kollegen verzeihen, brauchen wir auch nicht um heißen Brei rumreden. Das ist trotzdem nicht so, wie es sein muss.
Okay.
Und das ist nun mal so. Also ob das eine erste Mannschaft eines Bundesligisten ist, ob es die Jugendabteilung ist, also diese Möglichkeiten gibt es. Aber ich finde, das ist ja, ich habe das mal in einer unserer sehr, sehr früheren Folgen, mal als wir so ein bisschen angefangen haben, ne, warum mentale Gesundheit, warum ist das wichtig und so weiter, hatten wir ja auch Themen im Bereich des Fußballs, weil sich da sehr, sehr viel auch widerspiegelt. Und ich glaube, es gäbe, also man könnte jeden Übungsleiter oder alle, die jetzt bei der WM verantwortliche Trainer gewesen sind, ich glaube, jeden könnte man fragen. Und ne, was ist quasi die wichtigste Qualität, das wichtigste Merkmal ihrer Mannschaft? Da würden die nicht anfangen, über Taktik und Technik zu erzählen. Die würden sagen, ja, das Wichtigste ist erstmal die mentale Stabilität, die mentale Einstellung. Weil auch das ist kein Geheimnis, dafür braucht man auch nicht so wie ich unnötig Medizin zu studieren oder studiert zu haben. Der Körper kann nur funktionieren, wenn die Birne funktioniert. Ansonsten zuckt der Körper maximal. Mehr macht der nicht. Das heißt also, wenn ich sage, ich gehe diesen Schritt, ich gehe diesen Extraschritt auch, ich gehe nochmal in der 100. Minute auf die Grundlinie und flanke den Ball rein, dann muss ich mir das im wahrsten Sinne des Wortes über die Birne klar machen. Und deshalb würde auch jeder dieser 48 Trainer sagen, nee, mental, das ist das Wichtigste. Ja, aber wir, und da würde ich behaupten, ohne dass ich jeden einzelnen Verein kenne, ich würde behaupten, dass mehr Zeit bei Standardsituationen im Training aufgewendet werden als für die mentale Gesundheit. Und ich glaube, da würde mir kaum jemand widersprechen. Weil ich habe Trainingseinheiten gesehen, sehr viele. Und ich habe auch gesehen, was im Bereich mentaler Gesundheit gemacht wird. Und das Verhältnis war sehr mau. Und ich bin sicher, dass das Verhältnis auch nicht besser geworden ist. Und zwar auch relativ einfach begründet. Wir würden diese Psychologen, wir würden sie kennen. Wir würden sie namentlich kennen. Wir wüssten, wer der Psychologe beim FC Bayern ist. Wir wüssten, wer der Psychologe bei Bayer Leverkusen ist, bei Borussia Dortmund. Den einzigen Psychologen, den wir in Deutschland kennengelernt haben, war der von der deutschen Nationalmannschaft. Das war der einzige, den man namentlich kennt. Und ich würde behaupten, dass ihn nur sehr wenige namentlich kennen. Aber wer kennt denn den Psychologen von Leipzig? Aber den Athletiktrainer, den vierten, den können ganz viele in der Fußball-Bundesliga aufsagen. Aber den Psychologen würde keiner kennen. Oder die Psychologin. Obwohl es nachweislich sowohl statementtechnisch als auch, wenn man sich in den wissenschaftlichen Fundamenten bewegt, nachweislich eigentlich der wichtigste Faktor ist im Profisport. Die psychische Gesundheit ist der wichtigste Faktor. Du kannst funktionieren, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Aber funktioniert deine Birne? Vor allen Dingen schaffst du es in deiner Birne, ein Ziel zu kreieren, auf das du unermüdlich hinarbeitest. Bist du unschlagbar? Du bist unschlagbar. So, und das ist nichts, was meiner Meinung nach fundiert, vor allen Dingen auch intensiv angegangen wird. Und ich muss auch nicht warten, bis einer psychisch krank ist, um ihm psychologische Hilfe anzubieten. Ich warte ja auch nicht, bis einer 10-mal ein Eigentor geschossen hat, um ihm klarzumachen, hör mal zu, den Ball kannst du anders klären als jedes Mal ins eigene Tor. Das gucke ich mir einmal an, danach nehme ich den zur Seite, dann kriegt der Videoschulungen, dann kriegt der Einzelunterricht, dann und. Und da muss ich sagen, obwohl ganz, ganz viele Beispiele, auch die, die du aufgezählt hast, speziell in Deutschland, Enke, Deisler und, und jetzt auch Spieler, die vor allen Dingen auch mit rassistischen Themen zu tun haben. Auch da spielt das Thema mentale Gesundheit eine ganz, ganz immense Rolle. Dass dieses Thema einfach völlig eigentlich unterm Radar läuft. Und jetzt meine ich nicht unter dem Radar, dass es intensiv und fruchtbar unter dem Radar läuft, ja, sondern es läuft unter dem Radar, weil es kaum die Beachtung findet, die es 100.000% verdient. Und das ist etwas, was vielleicht auch ein Faktor sein kann, wenn es darum geht, mehr Performance rauszuholen. Weil vielleicht ist das ein Faktor bei anderen Nationen. Das nur mal so meine drei Groschen.
Nein, ich denke, Ich fand es interessant, dass vor allen Dingen jetzt so ein Jude Bellingham Klarstellung bezieht, weil er ja von sich selber auch gesagt hat, dass er diese Macho-Rolle eher aufrechterhalten hat, eher aber auch aus Angst, dass er da als Schwächling dasteht, weil er einfach ein sensibler Mensch ist. Und die Frage ist eben, wird das akzeptiert? Also sind wir da schon? Augenscheinlich, sonst hätte sich das jetzt nicht so lange überlegt, sind wir noch lange nicht da. Du hast das gerade eben ja auch gesagt, wie die Verhältnismäßigkeit ist zwischen, wir kennen den vierten Athletiktrainer, aber wir kennen den Psychologen und die Psychologin nicht. Da stehen wir ja eben, ja. Und das sind ja so einige Tabuthemen einfach auch im Fußball, ob das Homosexualität im Fußball ist, ob das eben die mentale Gesundheit ist, ob da mit Psychologen gearbeitet wird. Im Feldhockey weiß ich zum Beispiel, safe wird seit den späten 80er Jahren mit Psychologen gearbeitet. Es gab Mannschaften im Feldhockey, die erst nachdem ein Psycho, also die oft schon dran vorbeigeschraubt sind an der Meisterschaft und die nach dem Engagement eines Psychologen dann Meister geworden sind, weil das eben die 10% noch waren, die gefehlt haben. Und ich fand das so schade, dass eben immer vieles verdeckt wurde. Also nochmal die ganze Geschichte rund um Mario Götze, da wabert immer irgendwie was rum. Dann sprechen mal der ein oder andere drüber und dann liest du mal sowas Halbgares zwischen den Zeilen. Bei dem Sebastian Deißler war es dann vielleicht einfach mal ein bisschen konkreter. Thomas Hitzlsperger outet sich aber auch erst nach seiner Karriere. Was ist los da im Fußball? Ich denke mir immer, es ist der Sport in Deutschland. Ich glaube unbestritten, dass es kein Sport lockt so viele Menschen hinterm Ofen hervor wie der Fußball.
Da ist der Sport weltweit. Es gibt keine andere Sportart weltweit, die diese Resonanz hat.
So, und dann denke ich, das ist doch eigentlich eine wunderbare Plattform, um Dinge auch zu verändern, zum Positiven zu verändern. Wir haben doch sowieso da draußen schon teilweise in großen Stücken eine Scheißwelt. Deshalb beschäftigen sich Menschen mit dem Fußball, um ein bisschen Zerstreuung auch erfahren zu können in ihrem Alltag. Aber warum sind wir nicht in der Lage, dann eben die Themen, wir müssen den Fußball jetzt nicht politisieren, aber die Themen mal anzusprechen, die auch Themen sind, die Menschen bewegen, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig abwegig. Und deshalb brauchen wir vielleicht einfach auch diese Jude Bellinghams, die nämlich Ausnahmefußballer sind, die Vorbilder sind, die Leitfiguren sind. Und plötzlich erfahren Kinder zum Beispiel, ach guck mal, das ist ja krass, der hat psychische Probleme, der redet über seine mentale Gesundheit, wieso? Entschuldigung. Und überlegen vielleicht einfach auch nochmal bei sich selber. Vielleicht ist das dann plötzlich ein Vorbild auf eine andere Art und Weise, nicht nur fußballerisch, sondern einfach auch charakterlich. Jemand, der in einem jungen Alter dann eben doch über das spricht, was ihn bewegt. Und das auch einfordert, dass das eine gewisse Normalität bekommt, endlich. Und es ist schon erschreckend, dass wir in diesem Podcast wirklich darüber reden müssen noch. Und wir müssen wirklich nochmal quasi, wir haben gedacht, in den 80er Jahren hat sich was ganz rapide verändert, dass man über Psyche gesprochen hat, dass man über mentale Gesundheit gesprochen hat, dass man über Therapien gesprochen hat. Menschen haben Therapien gemacht. Und zwar Gesprächstherapien. Am Anfang war es so, dass man dann, im Grunde genommen ja schon mit einem Bein oder zwei sogar in der Klapse stand und dann nicht mehr rauskam, nur weil man eine Gesprächstherapie gemacht hat. Also weil Menschen überhaupt nicht verstanden haben, was wird denn da überhaupt gemacht und warum braucht es denn überhaupt Psychotherapeuten? Also wir waren, glaube ich, mal besser und es besteht bei mir zumindest die Hoffnung, dass durch solche Lautsprecher wie Jude Bellingham und vielleicht auch den einen oder anderen mehr wir irgendwann mal an den Punkt kommen, wo Menschen doch eine neue Orientierung finden und sagen, ach, guck mal, heftig, der Superstar, der sich alles kaufen kann, der sich alles leisten kann, der eigentlich keine Sorgen haben müsste, der leidet. Wie kommt das denn? Naja, weil das halt einfach ein unfassbar anstrengender Job ist, der mit so viel Druck auf den Schultern daherkommt und. Also, ich weiß nicht, ob das Geld, das man da verdient, ob das aufwiegen kann, wenn man sagt so, ja, mir ist eigentlich erstmal wichtig, dass ich glücklich bin, dass meine Familie glücklich ist. Wir brauchen nicht das nächste goldene Auto und das fünfte Haus und keine Ahnung, sondern es reicht vielleicht auch ein Reihenhaus irgendwo in Monheim oder keine Ahnung wo. Und das ist total, und das ist ja schon, und das ist ja schon privilegiert. Also da ist, glaube ich, irgendwie ein Stück weit einfach auch was verrutscht, leider. Und vielleicht sind dann die Jude Bellinghams die langsam die Uhr ein wenig wieder zurückdrehen und aufmerksam machen dafür, dass es elementare Dinge gibt in unserem Leben, die auch Fußballspieler interessieren und die auch für Fußballspieler wichtig sind, um die wir uns kümmern müssen.
Und ich glaube, dass wir die Sinne eben auch dafür schärfen müssen, diesem Bereich noch mehr, ich sag's mal bewusst, Rampenlicht zu geben. Also jeder, der in dem Bereich Medizin arbeitet, ob das jetzt mentale Medizin ist oder körperliche, der weiß, wir Mediziner wollen nicht im Rampenlicht stehen. Also ne, wir wollen nicht auf der Bildzeitung erscheinen und uns zu irgendjemandem äußern oder dass wir irgendjemanden gerettet hätten oder was auch immer. Weil für uns ist so, unser Job findet, wie man so schön sagt, im Hintergrund statt. Mhm. Aber, wie ich bereits sagte, es gibt genug Leute, die mich als Arzt namentlich einer gewissen Klar. Thematik zuordnen können. Es gibt Leute, die Dr. Müller-Wohlfahrt namentlich einem Thema zuordnen können. Und Markus Braun von Borussia Dortmund und also da kann ne, Ulrich Schleicher, Hertha BSC Berlin und. Warum? Weil man dann doch über diese Mund-zu-Mund-Thematik oder vielleicht sich doch mal in den Kicker oder in die schlüchterner Tageszeitung verirrt hat. Und deshalb ist es wichtig, diesem Bereich eine Plattform zu geben, dass Psychologie und auch psychische Unterstützung, mentales Engagement, mentale Performance, man kann es ja auch umschreiben, man kann ihm ja einen so erotischen Begriff verpassen, dass man sagt, boah, das will ich auch werden. Ich will Mental Performance Coach werden. Was muss ich dafür tun? Du musst Psychologie studieren. Aber du bist doch Mental Performance Coach. Ja, weil es der Begriff dafür ist, damit wir das Ganze ein bisschen sexy gestalten. So, und dann werden diese Leute auch benannt, bekannt. Also es gibt in Amerika, wir können ja einiges aus Amerika bitte auf keinen Fall übernehmen und einige Dinge aber mal hinhören. Und in Amerika ist nun mal so, da wird regelrecht mit dem Psychologen geworben. Ja, ja. Da sagt der NFL-Club, ja, unser Psychologe, das ist der so und so von der University of Barclays, so, ne, und so weiter. So, oder dann bringt ein Basketballer, ja, zu einer Einweihung von einem Shop, bringt er seinen Psychologen oder seine Psychologin mit. So, und die genießen einen Ruf, der natürlich mindestens auf einer Ebene ist wie die Ärzte. Um nicht, damit meine ich auch gar nicht, dass es mindestens so sein müsste, auf keinen Fall höher. Nein, sondern nochmal, in Deutschland, unterm Radar, also unterm Maulwurf, ne, unter dem Maulwurfshügel. Und in Amerika aber an vorderster Front, wenn man sich mal auf den sozialen Medien umschaut, wie viele Follower diese Leute haben, die machen ein Reel nach dem anderen. Warum? Weil sie wissen, das ist, wie man in Amerika sagen würde, fucking wichtig. Fucking wichtig ist das. So, und da müssen wir hin. Wir müssen den Spielern klar machen, dass sie, weil es gibt auch Spieler, die das nicht wissen, dass sie eine mentale Betreuung benötigen, um noch besser zu werden. Diesen Spielern müssen wir klar machen, ihr braucht diese Leute. Also stellen wir sie in das Rampenlicht. Und dann haben wir auf breiter Fläche inklusive, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, weil wir müssen es ja schaffen, den Transfer von Jude Bellingham und seiner psychologischen Betreuung auf den kleinen Jude, der gesetzlich versichert ist, umzumünzen. Und diese Thematik, dass die Psychologie und die mentale Betreuung einen so großen Stellenwert hat, von mir aus im Showbusiness, und Fußball ist auch ein Stück weit Showbusiness. Das würde sich auf politischer Ebene niederschlagen und wir würden nicht das, was wir jetzt nämlich gerade machen, über die Gesundheitsreform, auch noch den letzten psychologischen Hilfe, die letzte psychologische Hilfeanlaufstelle zerschreddern. Und dann kriegen wir einen schönen Kreislauf. Und deshalb sind diese Leute, Bellingham und wie sie alle heißen, ja, enorm wichtig. Die Vereine sind wichtig. Schüttet diese Leute mit Kohle zu. Ja. Stellt die, nochmal, stellt die ins Rampenlicht. Sagt, wir sind stolz. Das ist er. Das ist sie. Das ist unser Mann. Wenn wir Not haben, das ist unsere Frau. Die hat nochmal 2% aus dem Kader rausgeholt. So, und dann sind wir da. Dann sind wir auf einer Ebene, wo wir dann wirklich wie eine Gießkanne alle damit beträufeln können. Und deshalb ist The Jude wichtig.
Das ist ein schönes Schlusswort für diese Folge. Und so haben wir noch ein kleines bisschen übrig gehabt von der WM. Allerdings mit nachdenklichen Aspekten. Vielen Dank für heute und wir hören uns nächste Woche wieder und dann geht's in die Sommerferien.
Jawohl, schauen wir mal.
Müsst ihr sehr, sehr stark sein. Also gibt's ein paar Wochen lang kein Burak, kein Mike. Aber los, wir haben noch eine Folge nächste Woche. Bis dann.
Auf jeden Fall. Schönes Wochenende.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.